Michael.
Ja, Rüdiger.
Das erste Quartal 2024 ist schon wieder um. Und wie immer zu Beginn die Frage, was war denn in diesem Quartal die enttäuschendste Serie, die du gesehen hast?
Also ich glaube, worauf ich hier innerhalb einer der Folgen ziemlich draufgehauen habe, war Das Signal bei Netflix mit Florian David Fitz. Da habe ich ja gesagt, das war für mich wie ein Fiebertraum. Ich habe da wirklich nach ein paar Folgen gedacht, was zur Hölle ist das? Habe ich irgendwas genommen? Ist das echt? Ich fand das ganz grauenhaft. Aber ich möchte noch eine zweite Sache anbieten, weil das beim Signal haben ja alle schon mitbekommen. Es gab in der ARD Mediathek die Miniserie Sexuell verfügbar. Und das ist für mich der tausendste Beweis, dass das deutsche Fernsehen keine Ahnung hat, was es mit MeToo eigentlich machen soll und wie es darüber erzählen soll. Das ist so eine Geschichte über eine junge Frau, die beschuldigt wird, einen Mann vergewaltigt zu haben, und dann wird da MeToo mal unter umgekehrten Vorzeichen erzählt, und das ist dermaßen plump geschrieben. Es ist so oberflächlich in der Art, wie es auf Geschlechter- und Beziehungsdynamiken blickt und auch auf diese Schuld oder Unschuld. Frage. Ich fand es richtig, richtig schlecht.
Das versucht das auch so humoristisch zu machen. Im Badezimmer hat sie dann Visionen von Lilo Wanders und Svenja Jung, glaube ich.
Genau, so. Die treten dann auf, ja.
Ich fand das auch nicht so gut, und langsam kann man mal damit aufhören. Ich glaube, im ZDF gab es ja auch diesen Film. Sie sagt, er sagt, auch nochmal diese gleiche Thematik, und irgendwie haben die alle nichts Neues dazu zu sagen.
Nee, das kann man an der Stelle mal kurz erwähnen. Es gab von Nele Polacek, eine sehr gute deutsche Autorin, einen ganz tollen Essay-Kritik zu dieser Serie. Ich meine, für die Süddeutsche, na, gute Nacht, ihr Feministin, hieß das Ding. Das ist wahrscheinlich die bissigste Serienkritik, die ich dieses Quartal gelesen habe.
Bei mir war es Helgoland 513. Das hat mich so aufgeregt. Das war so dilettantisch inszeniert, unfassbar schlecht gespielt, obwohl die wirklich eine Riege an echt guten Darstellern und Darstellerinnen da zusammengesucht haben. Aber das geht gar nicht. Wenn das der letzte Eindruck von Sky Originals sein soll, dann ist das schon ziemlich peinlich. Also eigentlich müsste Sky nochmal eine weitere Serie drehen, um das vergessen zu machen.
Ich glaube, zu den Sky Originals kann man nach der Serie echt sagen, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende.
Ja, genau, hatten wir da im Podcast auch schon gesagt. Ich komme da immer noch nicht drüber weg, wie unfassbar schlecht das gewesen ist. Und ich glaube, das war auch eine Serie, also bei Signal gab es ja ganz große Verrisse, aber auch positive Kritiken. Ich glaube, Helgoland habe ich nicht eine positive gelesen.
Ja, stimmt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Meier und ich begrüße ganz herzlich Michael Hille.
Sag mal, ist ein Quartal schon wieder um? Hallo.
Ja. 3 Monate sind schon von 2024 passé.
Wann ist das passiert? Es geht echt irre schnell dieses Jahr, finde ich.
Und wie viele Serien hast du gesehen in diesem Quartal?
Ich meine, als ich das vorhin gezählt habe, war ich bei 37.
Also ich habe auch durchgezählt, ich habe tatsächlich notiert, ich bin bei 40, sind allerdings ein, zwei dabei, die im April starten. Also im ersten Quartal habe ich, glaube ich, so 38 gesehen.
Hey, dann sind wir ja quasi gleich auf, super.
Genau, aber nicht die gleichen geguckt auf jeden Fall.
Nee, ein bisschen unterscheidet sich's bestimmt.
Ja, wir sprechen heute wie immer über das, was uns am besten gefallen hat in diesem Quartal. Also wir beide haben sowohl eine lobende Erwähnung als auch unsere individuellen Top 5 zusammengestellt, über die wir dieses Mal auch noch nicht geredet haben, weil ich ganz optimistisch war und gesagt habe, ich glaube, Michael, wir haben die 1 gemeinsam, aber sonst nichts gleich. Ich bin mal gespannt, ob das am Ende wirklich so ist. Ja, also ihr kennt das, wir stellen unsere Top 5 im Wechsel vor und freuen uns natürlich auch, wenn ihr zum Beispiel eine Mail schreibt an serienweise@web.de, was denn eure Top 5 war, wenn sie noch nicht hier auf unseren Listen drauf waren und ihr denkt, Mensch, hier, die habt ihr noch nicht gesehen oder das habt ihr übersehen, das ist unbedingt was, was ihr noch in Vorbereitung auf den Jahresendpodcast sehen solltet.
Ja, schickt uns das unbedingt. Ich gucke ja immer in Vorbereitung auf diesen Podcast bei uns selber auf der Webseite in diesen Serienkalender, den du immer.
Ich habe ihn jetzt endlich aktualisiert. Also auf der Webseite ist 2024 der Kalender. Alles, was jetzt startet und gestartet ist, drauf zum Aktualisieren. Sonst bin ich noch nicht gekommen, weil im Moment echt alles über mich hineinbricht. Aber das habe ich tatsächlich hingekriegt. Und das waren auch schon wieder 200 Serien ungefähr, ne?
Das ist total irre. Ich habe das dann durchgeguckt. Und obwohl man dann natürlich weiß, dies und jenes habe ich bewusst nicht geguckt oder irgendwie, das haben wir ignoriert für einen Podcast, da stehen dann doch immer unzählige Titel, bei denen ich denke, das habe ich noch nicht mal von gehört. Also die Serienwelt ist so groß, und wenn ihr irgendwas habt, wo ihr sagt, das habt ihr offensichtlich nicht gesehen, sonst wäre es auf eurer Top 5 gewesen, schickt uns das bitte, weil dann können wir das vielleicht entweder mal nachholen oder für die Jahresendliste ist da vielleicht mal irgendwie was dabei.
Genau. Ja, lass uns, bevor wir zu unseren Toplisten kommen, einmal über das erste Quartal allgemein reden. Wie hat es dir qualitativ gefallen? Ich glaube, letztes Jahr war das erste Quartal unglaublich stark, wenn ich mich recht entsinne, oder?
Ja, genau. Vor allem ungewöhnlich stark, weil das erste Quartal meistens die schwächste Periode irgendwie im Serienjahr ist, ist ja immer unser Eindruck. Aber letztes Jahr gab es da ja irgendwie, da war mit Last of Us halt so ein Brecher gestartet und da waren irgendwie noch zwei, drei andere, ich glaube Tulsa King war da noch dabei und so.
Du hattest auf jeden Fall Fleischman is in Trouble.
Fleischman is in Trouble war auch noch im, ja, ja, genau, also das erste Quartal war wirklich, da waren einige richtig, richtig tolle Sachen dabei. Das ist dieses Mal, finde ich, an der Spitze nicht ganz so stark. Was mich aber freut, ich habe vor 3 Monaten, als wir das Jahr 2023 rekapituliert haben, gesagt, ich vermisse ein bisschen das Mittelfeld. So diese guten Serien, die nicht herausragen, aber die sehr solide Unterhaltung bieten. Und da gab es dieses Mal echt einige.
Ja, ich habe auch sehr, sehr viel Mittelfeld. Also in der Spitze wenig, also von meinen Top 5 würde ich sagen, ich glaube nur eine wird am Jahresende dabei sein.
Ja, sehe ich auch so.
Aber viel, viel guter Stoff dazwischen. Ich glaube, das nächste Quartal wird nochmal ein Brecher werden, weil wir nähern uns ja der Emmy-Deadline. Ja, 31. Genau. Mai müssen ja Miniserien komplett gelaufen sein oder von Dramas und Comedies 6 Folgen gelaufen sein. Das heißt, April, Mai bei den Streaming-Diensten, die wöchentlich anbieten, also Apple und Disney oft und HBO, also Wow bei uns, da dürften sie zumindest einige Serien bringen, wo sie sich ausrechnen, dass sie da Chancen haben. Also sollte das qualitativ einiges nach vorne katapultieren, würde ich sagen. Was so die individuellen Streamingdienste angeht, Michael, hast du da eine Entwicklung gesehen? Wer war in diesem ersten Quartal dein Favorit?
Ich glaube, von dem, was ich mir aufgeschrieben habe, ist es ein Unentschieden zwischen Apple und Disney. Die hatten beide so 3, 4 sehr gute Sachen. Aber ein ganz klarer Favorit kristallisiert sich für mich nicht heraus. Also ich finde, überraschenderweise waren 2, 3 Sachen bei Netflix da, die ich gut fand. Prime hatte seltsam viel, weil ich die immer sonst gar nicht wahrnehme. Ich glaube, wir haben hier im Podcast über 1, 2 gute Sachen bei Arte und in den Mediatheken der TV-Sender gesprochen. Ich fand auch da, Mittelfeldgedanke, es hat sich schön verteilt. Das hat mir auch gefallen. Wie ist denn das bei dir?
Bei mir ist Disney Plus definitiv der Streamingdienst des ersten Quartals gewesen. Wenn ich so meine Top 10 anschaue, sind 4 Serien bei Disney Plus, vielleicht sogar 5, also die Hälfte. Das war sonst immer in den Quartalen vorher Apple. Und bei Apple habe ich dieses Mal wenig gefunden, was richtig gut war. Es war nicht schlecht, was Apple da rausgebracht hat, aber da war sehr viel, wo man dachte, oh, da fehlt so das letzte bisschen, um das richtig gut zu machen. Nach dem Attentat oder, was hatten wir noch bei Apple? Masters of the Air, gut, war nicht mein Ding, sowieso nicht generell.
Das war aber sonst auch noch eine Prestige-Serie, die ungewöhnlich früh im Jahr jetzt kam, ne? Ja, doch, stimmt, das war so ein großer Blockbuster.
Also das ist bei mir ganz klar auch so andere Sachen. Death and Other Details haben wir drüber gesprochen. Das ist nicht annähernd in meine Top 5 gekommen, aber das war ein Ding, ja, konnte man gut gucken und da war viel von dabei.
Da gab es wirklich viel. Bei Apple TV hatten wir über Criminal Record gesprochen. Das war zum Beispiel eine schöne Serie mit Peter Capaldi in einer der Hauptrollen. Ich hatte ja gesagt, ich glaube, du mochtest die ja nicht so, aber ich mochte zum Beispiel Expats bei Prime. Das war noch eine schöne Serie, wo wir uns ja zumindest auch darauf einigen konnten, dass da eine richtige Knallerfolge dabei ist. Ich glaube, wir hatten über Stonehouse geredet, das ich sehr lustig fand, so eine Comedy bei Arte. Ich fand die Vielfalt in diesem Quartal schön, weil es sich nicht nur auf die Streamingdienste aufgeteilt hat, sondern weil da auch ganz unterschiedliche Genres irgendwie vertreten waren. Das war wirklich ein schöner Eindruck die letzten paar Wochen.
Ja, und wo wir immer auf deutsche Serien einprügeln hier, weil die bei uns schlecht wegkommen, Oderbruch war auch eine von den Serien, die war am Ende vielleicht eingeknickt, aber bis dahin war das echt super. Also ich hatte ja gesagt, nach den ersten 3 Folgen war das für mich ein Kandidat für die Top 5. Also wirklich für deutsche Verhältnisse sehr experimentell, sehr originell.
Wir haben die hier ganz locker mit True Detective verglichen.
Ja, ja, genau. Und ich hatte noch so 1, 2 andere, die jetzt okay waren, aber die so ein bisschen auch für deutsche Verhältnisse eine ganz schöne Bandbreite abgebildet haben. Also diese Skiserie in der ARD, School of Champions, das war eine österreichische Produktion, hatte sowas Soapiges dabei, Haus aus Glas hatten sie so versucht, so einen Mystery-Vibe unterzubringen, war nicht so ganz meins, aber ich mag diese experimentellen Versuche. Kafka hatten wir letzte Woche, ist ja auch bei mir völlig vorbeigegangen, aber die haben zumindest mal was versucht. Also
wollte ich auch gerade sagen, es ist immer ein bisschen schade, wenn wir im Cold Open dann halt beide uns deutsche Serien rauspicken für die schlechtesten Sachen, aber es gab dieses Quartal ein paar ganz gute Experimente oder Sachen, wo man zumindest denkt, es geht in die richtige Richtung. Und auch das ist schön zu beobachten. Und wenn dann halt mal was komplett daneben geht, dann ist es halt so.
Dann, Michael, lass uns doch mal wie immer beginnen mit unseren lobenden Erwähnungen, die es nicht in die Top 5 geschafft haben, wo wir aber doch mal drauf aufmerksam machen wollen. Was ist es bei dir in diesem Quartal?
Ich gehe mal rüber zu Disney Plus für diese lobenswerte Erwähnung, weil ich glaube, dass das auch was ist, was vielleicht so hier die Nerds unter euch ein bisschen interessieren könnte. Da ist ja jetzt X-Men 97 gestartet. Das ist streng genommen keine neue Serie, sondern das ist eigentlich eine Fortsetzung der alten X-Men-Cartoon-Serie aus den 90ern.
Genau, von 1992 bis 1997 gelaufen. Dann ist die Serie eingestellt worden mit einem ziemlichen Cliffhanger, nämlich dass Professor X, naja, es wird jetzt hier in der Fortsetzung gesagt, er sei gestorben, aber er ist mit irgendwelchen Aliens mitgegangen, ne?
Ja, genau. Also wirklich tot war er eigentlich nicht. Das stellen sie jetzt erstmal so dar. Ich nehme aber auch an, dass sie damit noch spielen.
Weil er war todkrank und die Aliens haben gesagt, Shira-Aliens oder so waren es, glaube ich, dass er nur bei ihnen auf dem Planeten weiterleben könnte.
Exakt. Ich mag ja die X-Men sehr gerne. Das sind ja, finde ich, im Marvel-Kosmos, eigentlich ist das der interessanteste Haufen, der da rumläuft. Nicht nur, weil da viele gut geschriebene Figuren dabei sind, sondern die sind ja auch immer so eine schöne Metapher aufs Andersartigsein und auf politisch Verfolgte und Homosexualität, Juden etc. Das steckt da ja alles mit drin. Und diese X-Men-Cartoon-Serie in den 90ern hat die sehr akkurat verfilmt. Also wenn man die Kinofilme kennt mit Patrick Stewart oder Hugh Jackman oder wer da alles rumlief, die sind auch gut, haben sich ja aber von den Comics dann doch immer entfernt und sich viele Freiheiten genommen. Und diese Cartoon-Serie war sehr, sehr nah an den Vorlagen aus den 70er Jahren und aus den 80ern. Man muss sagen, selbst für die damalige Zeit nicht besonders gut gezeichnet, also sehr grober Stil, die Framerate ist auch nicht so hoch, also die Bewegungen sind sehr hakelig, aber das ist so für mich das, was einem verfilmten Comic oder einem Comic mit bewegten Bildern am nächsten kommt. Und ich war sehr erstaunt, dass denen jetzt in diesen ersten paar Folgen, die ich da gesehen habe, gelungen ist, das sehr authentisch wieder aufzugreifen. Also der Stil ist ein bisschen geupdatet, du hast ein bisschen flüssigere Animationen, du hast ein bisschen veränderte Charakterdesigns, aber letztlich sieht das immer noch aus wie die Serie aus den 90ern. Sie schließen nahtlos daran an, sie orientieren sich weiter an großen Comic-Plots, die sie umsetzen und der Charme dieser Figuren, also die Chemie, die zum Beispiel Wolverine und Jean Grey hatten, die funktioniert immer noch. Und da muss man wirklich sagen, nach über 25 Jahren so gelungen, an so eine Zeichentrickserie nochmal anzuschließen, Hut ab, das ist nicht einfach.
3 Folgen sind bisher zu sehen. Ja. Die restlichen kommen immer mittwochs. Ich glaube, es kommen dann noch 5, also 8 sind es insgesamt. Ich habe auch 2 Folgen davon gesehen.
Kennst du die alte Serie?
Nee, ich kenne die alte überhaupt nicht. Ich habe da nur, um reinzukommen, gelesen, worum es geht. Ich glaube, es gibt am Anfang auch so ein Was-bisher-geschah-Ding, um die Leute nochmal wieder abzuholen. Ich fand aber, man kommt doch recht gut rein. Also bei der ersten Folge hatte ich noch so ein bisschen, sag mal, Anpassungsprobleme, weil du ja schon gesagt hast, der Zeichenstil ist ein bisschen gröber und so.
Ja, ja, genau.
Und ich habe ja sowieso mit Animationsserien immer so ein paar Undock-Probleme eher und muss dann aber auch sagen, in der zweiten Folge war ich da noch komplett drin, weil ich fand, die haben da wirklich gute Geschichten erzählt und wie ich fand, ziemlich gute Actionsequenzen eingebaut.
Ja.
Da geht es dann ja darum, dass Magneto die Schule von Xavier erbt und der ja eigentlich auf Krawallkurs gegen die Menschen ausgerichtet ist und jetzt aber so scheint es, so tut er, das Erbe von Xavier weiterführen will und ja die Annäherung zwischen Menschen und Mutanten vorantreiben will. Sie haben dann jetzt mit Mr. Sinister ist, glaube ich, der große Gegner, muss wohl auch schon in der alten Serie aufgetaucht sein. Ja. Das fand ich wirklich, wirklich unterhaltsam und gut und spannend. Also hat mir auch überraschend gut gefallen. Also ich hatte kurz überlegt, ob ich das nicht als lobende Erwähnung nehme, aber dann habe ich gedacht, Michael, du wirst es bestimmt, weil ich wusste, dass du die Serie früher geguckt hast, mit reinnehmen.
Man kann an der Stelle ja mal kurz erwähnen, die alten Staffeln sind auch alle bei Disney Plus drin. Also wer vielleicht irgendwie Comic-Fan ist oder die X-Men-Filme mag und das nicht kennt, kann da generell mal reinschauen. Das ist echt näher an den Comics als das allermeiste, was Marvel im Live-Action-Segment so an Verfilmung abliefert.
Hattest du jetzt 2 Folgen gesehen oder was hattest du gesehen?
3.
Okay. Ja, also ich habe es bis jetzt bei mir auf Platz 8 in diesem Quartal gehabt.
Okay, das ist nicht schlecht. Gerade jetzt, weil du ja keinen nostalgischen Bezug dazu hast. Ja,
ja, aber basierend halt nur auf 2 Folgen. Ne? Muss man mal gucken, wenn man alles zu Ende geschaut hat. Aber wer Animations-Action-Fantasy mag, sollte da auf jeden Fall mal reinschauen. Das ist wirklich gut gemacht. Und wenn man es im Original guckt, sie haben, glaube ich, alle Sprecher wieder geholt von der Originalserie, ne?
Ich glaube, fast alle. Ich meine, irgendwer war anders. Ich weiß nicht mehr, wer. Einer der Helden ist ein anderer, aber der Rest...
Naja, der wird wahrscheinlich in 25 Jahren irgendwer mal verstorben sein, denke ich.
Also, irgendwer war es, aber die allermeisten Sprecher sind dieselben wie damals, was auch wahnsinnig beeindruckend ist nach so langer Zeit.
Ja, meine lobende Erwähnung ist auch eine Serie, über die wir noch nicht gesprochen haben. Sie läuft bei Amazon Amazon Prime Video und ich gucke ja am Quartalsende auch immer, was muss ich da nochmal schauen, wo könnte man nochmal wieder was finden. Und ich erinnere mich, dass vor 7 oder 8 Wochen Holger hier mal war und eine Serie erwähnt hatte bei Prime Video. Und da habe ich gedacht, naja, guckst du da mal rein, kannst du dann mal 1, 2 Folgen schauen. Und habe dann nach 2 Folgen gedacht, ja, das ist durchaus okay. Und habe tatsächlich jetzt die gesamte Staffel geguckt, die gesamten 7 fast einstündigen Folgen. Es ist eine Serie, die heißt Die Rote Königin.
Okay.
Ist eine spanische Serie, ist, glaube ich, im Januar bei Prime Video gestartet oder im Februar. Ich glaube, es war sogar am 29. Februar, also am Schaltjahrtag. Also es ist ein Thriller und man könnte sagen, es ist so ein bisschen Sherlock trifft das Schweigen der Lämmer.
Ja.
Also es geht um eine junge Frau, Antonia Scott, wird gespielt von Vicky Luengo, die die klügste Frau der Welt ist und die ist Teil eines Geheimdienstprogramms, hat so ein bisschen was dann von Born-Identität, wo sie dann zur titelgebenden Roten Königin trainiert worden ist und dann für spezielle Einsätze dann hervorgerufen wird, weil sie mit ihrer Kombinationsgabe und ihrem Intellekt Sachen finden kann, die andere nicht finden können. Und die ist aus irgendeinem Grund da ausgestiegen und der Chef von diesem Programm heuert einen Polizisten, John Gutierrez, wird gespielt von Hovig Keuchkerien, der hat in Haus des Geldes den Bogota gespielt, also so ein bärtiger Hühne. Und der soll als Gegenleistung dafür, dass er nicht vom Dienst suspendiert wird, weil er jemandem Drogen untergeschoben hat, sie wieder dazu bewegen, zurück in dieses Programm zu kommen. Und das führt dann letztendlich dazu, dass die beiden zusammenarbeiten und sie haben erst den Fall von so einem perfiden Killer, der jemanden auf ganz brutale Art und Weise umgebracht hat. Also das hat so ein True Detective Ding so ein bisschen, also wie der Tatort da inszeniert wird. Und dann wird die Tochter eines reichen Unternehmers entführt. Und die sollen die beiden dann wiederfinden und da stellen sich dann einige Sachen bei raus über die Entführte bzw. deren Familie, über die Vergangenheit von dieser Antonia Scott, die irgendwie so einen Moriarty-mäßigen Widersacher hat, der zumindest genauso intelligent ist wie sie, den sie auch irgendwie jagt. Und das ist keine perfekte Serie, bei weitem nicht. Also ich fand, es waren 2, 3 Twists da drinne, die sehr, sehr vorhersehbar waren. Also, dass man wirklich dachte, in dem ersten Moment, wo jemand auftaucht, ah, okay, das machen sie damit. Und damit legt man einen nicht rein, wenn man viele Krimis gesehen hat. Und die Auflösung ist auch nur so semi-gut. Aber das war eine Serie, die konnte man wirklich gut schauen. Die war spannend gemacht.
Ich habe da auch reingeguckt. Die ist ja überraschend brutal, ne?
Ja, ja. Deswegen sagte ich am Anfang, dieser Tatort hat was True Detective-artiges.
Ich fand, da war wirklich ein bisschen was auch von sowas wie Die Brücke drin, durch diese Ermittlerfigur, die hat so ein paar Parallelen dazu. Und du hast total recht, das wäre für mich auch so ein Beispiel fürs Mittelfeld in diesem Quartal. Das war eine sehr solide Thriller-Serie, die einiges richtig macht, was andere Serien, zum Beispiel das echte True Detective, für mich ein bisschen verkackt haben.
Ja, und deswegen verzeiht man dann irgendwie dann doch, wenn so Sachen sind, wo du denkst, ja, okay, das habt ihr jetzt nicht originell geschrieben oder sowas. Das ist wieder eine Serie, die sehr stark von ihren Figuren lebt. Also zum Beispiel den Hovig Keuchkerien, den fand ich richtig super. Der hat dann so eine ganz enge Beziehung zu seiner Mutter. Es wirkt fast so, als ob er bei seiner Mutter noch leben würde. Aber die beiden sind total nett zusammen und sie haben ein paar gute Umsetzungen, ein paar weniger gute Umsetzungen von dieser Trance, in die sich die Antonia begibt, wenn sie die Fälle löst, dann ist sie so ein bisschen entrückt und wir sehen, was vor ihrem geistigen Auge abläuft. Sie hat dann auch noch irgendwelche Nebenwirkungen von dem Programm, dass sie immer irgendwelche aggressiven Affen sieht und das kann sie nur ausschalten, wenn sie irgendwelche Pillen einwirft. Und dieses Mysterium wird auch noch aufgedröselt, also es wird ein bisschen erzählt, wie sie dann zu dieser Roten Königin geworden ist in späteren Folgen und so. Es ist ein Verschnitt von vielen Sachen, das man schon kennt, aber es ist ein gut zusammengewürfeltes Potpourri. Wer das noch nicht gesehen hat und wirklich so Krimis, Thriller mag, könnte hier wirklich dran gefallen finden. Ich habe es dann auf Deutsch geschaut, ist solide synchronisiert. Ich hatte es irgendwie, weil es bei mir Standard ist, auf Englisch erst drin und habe ich gedacht, nee, Englisch ist auch nur synchronisiert. Also entweder du guckst es auf Spanisch mit Untertiteln oder auf Deutsch. Aber ja, gut gemachter Thriller. Kann ich nur empfehlen.
Sehr schön.
Kommen wir zu unseren richtigen Top 5, Michael. Was ist bei dir auf Platz 5 gelandet?
Ja, mit meinem Platz 5 kann ich mich ein bisschen kürzer halten. Wir haben im Podcast drüber gesprochen. Lief bei Netflix The Brother's Son, unter anderem mit Michelle Yeoh.
Die bereits abgesetzt worden ist.
Genau, die jetzt irgendwie vor ein paar Wochen abgesetzt worden ist leider. Da hatten wir ja so ein bisschen drüber gesprochen, dass so ein bisschen in das Klientel Everything Everywhere All at Once auch reingeht, dass das eine Coming-of-Age-Familiengeschichte ist, die einerseits schon auch was von Familiendynamiken erzählt und andererseits halt Martial-Arts-Kämpfe zeigt. Und ich meine, wenn du Michelle Yeoh besetzt, weißt du ja ungefähr, was wahrscheinlich kommen wird. Ein bisschen an sowas wie Jackie Chan-Filme erinnert hat, die teilweise auch brutal gewesen ist oder zumindest brutaler, als ich erwartet hatte. Und wir hatten da im Podcast so ein bisschen drüber gesprochen. Ich erinnere mich, dass Roland und du dabei waren und ihr es beide nicht ganz so mochtet wie ich, weil ihr einige Figuren hattet irgendwie, die euch nicht gefielen. Diese Schwierigkeiten hatte ich nicht. Also ich fand die Bruderdynamik, die da gezeigt wird, hat mir Spaß gemacht und ich konnte da durchaus auch Geschwisterpaare, die ich aus dem realen Leben kenne, wiedererkennen. Ich fand, da waren sehr, sehr gute Action-Momente drin. Die war teilweise wirklich witzig. Also jede Folge hatte 2, 3 Momente, in denen ich wirklich gelacht habe. Und auch inhaltlich hat die sich relativ schön entfaltet. Also es gab da 2, 3 gute Überraschungen, die ich so nicht vorhergesehen habe. Und dass die jetzt abgesetzt ist, finde ich ein bisschen schade, weil das war wieder so eine Produktion, die in Netflix-Portfolio so ein bisschen Farbe reingebracht hat, die genau wie letztes Jahr Beef auch so ein bisschen asiatisch-amerikanischen Darstellern eine Plattform gegeben hat und auch was über deren Kultur erzählt hat. Und ja, schade, dass das zu Ende ist, aber mir hat es wirklich gut gefallen.
Ja, ich hatte damals mit dem Sidekick von dem kleineren Bruder ein bisschen Probleme, weil sie mit dem Bruder schon so einen Nerd-Tölpel hatten und weil ich das irgendwie überflüssig fand, da noch so eine Figur mit einzubauen und so tonal hat es mir nicht so ganz gefallen, aber die Action, die war auf jeden Fall erste Sahne, das muss man sagen. Also das war wirklich sehr, sehr gut gemacht und ich glaube, es hat alle ein bisschen überrascht, dass sie das abgesetzt haben, weil die Kritiken waren eigentlich sehr positiv und so schlecht waren die Zahlen, glaube ich, auch nicht. Die Reaktion von Michelle Yeoh und so war irgendwie schon so ein bisschen schockiert und überrascht, muss man sagen.
Der Hauptdarsteller hatte irgendwie getweetet, er sei da irgendwie total entsetzt oder hatte da irgendwie überhaupt nicht mit gerechnet. Ging mir auch so. Ich hätte auch gedacht, nachdem Netflix dieses Quartal 2, 3 Entscheidungen getroffen hat bezüglich der Verlängerung von Serien, die zumindest ein bisschen überraschend waren, gemessen an den Abrufzahlen, war diese Absetzung, ja, ein bisschen ärgerlich.
Ja, kann ich vollkommen verstehen. Meine 5 ist auch eine Serie, über die wir schon gesprochen haben. Und zwar ist es eine Serie, die bei Apple TV Plus läuft. Und sie heißt Die frei erfundenen Abenteuer des Dick Turbin. Kommt jetzt heute die letzte Folge für euch. Ein kleiner, feiner Britspaß mit gerade mal 6 Folgen über, ja, den legendären britischen Wegelagerer Dick Turpin, der hier gespielt wird vom britischen Comedian Noel Fielding. Ja, das war so eine Serie, wo ich jetzt gedacht habe, tonal ist das eine schöne, die ein bisschen in meine Top 5 reinpasst, weil so eine leichtfüßige Comedy, ich finde, es ist sowieso eine Note, die in Serien sehr häufig gefehlt hat, so in den letzten Monaten und Jahren. Und das war ein Ding, da habe ich jede Folge mindestens 2, 3 große Lacher gehabt. Ich glaube, wir haben hier erzählt, das hatte so ein bisschen Zucker Abrahams Zucker Humor so drinne. Hat mir gut gefallen und ja, das war eine große Gaudi. Ich habe nachher noch eine etwas ähnliche Serie lustigerweise bei mir. Das hat mir wirklich Freude bereitet. Auch schön, diese ganz vielen Gaststars, also wer britische Comedians kennt, was sie da alles aufgefahren haben von, wir haben es da im Podcast schon erzählt, von Leuten, die normalerweise in diesen ganzen britischen Panel-Shows auftreten. Gus Kahn und solche Leute ist toll. Oder hier Hugh Bonneville taucht dann da auf als ein Mitglied des Adels, der aber nicht sehr adelig agiert. Eine tolle Rolle, wo er auch mal zeigen kann, dass er sich selber nicht so ernst nimmt. Das hat Bonneville ja schon öfter mal gemacht. Hier Connor Swindles aus Sex Education spielt auch so einen komischen Typen. Der hat auch einige sehr, sehr lustige Momente. Ja, bitte, bitte mehr davon. Das ist eine Serie, wo ich ein bisschen traurig war, dass es nur 6 Folgen waren. Da hätte ich gerne noch mehr von geschaut. Obwohl man sagen könnte, vielleicht hätte es dann auch so ein bisschen, wie heißt es so schön, im britischen Overstate its Welcome. Also so ein bisschen sich selbst überdauert. Aber da das im Wochenrhythmus läuft und wenn ich mir einfach so vorstelle, Freitag eine halbe Stunde in diese Wegelagerer-Welt ins Großbritannien des, was war es, 18. Jahrhundert eintauchen. Ja, großer, großer Spaß.
Wir haben ja so schön gesagt, die wirkt ein bisschen aus der Zeit gefallen. Ne? Das ist so ein bisschen eine Art von altmodischem Comedy-Fernsehen, das man so gar nicht mehr macht. Und der Macher hatte ja auch erzählt, dass es so 60er-Jahre-Vorbilder aus Großbritannien für ihn gab, neben Monty Python noch ein paar andere. Ja, die war sehr amüsant. Also auch das war für mich auch so eine Mittelfeldserie im Quartal, wo ich dachte, cool, dass es das gibt und für ein paar Lacher war die gut, sie ist schön kurz. Finde ich gut, dass du die nennst.
Sie ist nicht zu teuer gewesen, also das ist so ein Ding, wo ich fast hoffe, wir haben jetzt im März die erste Staffel gehabt vielleicht ist es so ein Slow-Horses-Ding und es kommt schon bald eine zweite Staffel. Das wäre, fände ich irgendwie schon ganz, ganz cool. Also Apple hat ja sowieso, was so Comedies angeht, mehr als andere, ne? Also Ted Lasso hatten sie ja diesen riesen Erfolg mit und da haben sie, glaube ich, gemerkt, dass das so eine Lücke ist, die sie ganz gut bedienen können. Also Shrinking hatten wir letztes Jahr, da drehen sie gerade die zweite Staffel. Irgendwie im Internet ist gerade ein Video viral gegangen, wo Harrison Ford im Hula-Kostüm irgendwie am Set unterwegs ist. Sie hatten aber auch solche Sachen wie Acapulco, da kommt jetzt im März die dritte Staffel, also so wirklich so eine leichtfüßige Comedy-Soap und jetzt gerade läuft Palm Royale da. Also die, ja, haben gemerkt, dass die Leute Comedy mögen und Comedy wollen und Comedy brauchen und von daher gerne, gerne mehr davon. Also das macht mir immer Spaß und das ist ja auch genau das, was wir hier immer propagieren. Macht doch mal kurze Serien, die nicht so ewig lange Zeit brauchen und hier bist du mit 3 Stunden durch, wenn du auf alle Folgen gewartet hast. Super. Deine 4, Michael.
Meine 4 habe ich selber noch nicht zu Ende gesehen. Also ich nehme jetzt eine offene Serie, aber nach den ersten paar Folgen bin ich sehr angetan davon. Du hast die gerade genannt bei Apple, Palm Royale heißt die. 3 Folgen sind da jetzt gelaufen. Ich glaube, heute müsste die 4. veröffentlicht werden. Man kann das so ein bisschen vielleicht vorneweg mal beschreiben als die komödiantischere Version von sowas wie White Lotus. In die Richtung geht es auf jeden Fall.
Und die historische Version.
Und die historische Version, genau.
Weil es spielt 1968?
Ja, es geht um eine Frau, gespielt von Kristen Wiig, die versucht in Palm Beach in die High Society reinzukommen und die dann, blöd gesagt, die, ja wie sagen wir, Benimmregeln lernt, was man denn tun sollte und was nicht, wenn man in die Welt der Reichen und Schönen rein will. Es hat auf die Art und Weise, wie sie sich so ein bisschen da reinschleicht und so ein bisschen vorgibt, was zu sein, was sie nicht ist, auch was von einer Comedy-Version von Der talentierte Mr. Ripley. Es hat auch so ein bisschen Unterton davon, finde ich. Ich glaube, wenn man die erklären will, gerade über diesen White Lotus-Vergleich, dann ist das halt auch eine Serie, die so ein bisschen diese Eitelkeit und dieses Elitäre von Wohlstand parodiert und sich darüber lustig machen will. Ich finde, es gelingt denen auch ganz gut. Also in der ersten Folge kriegen die das ganz schön hin, so diesen Klassenunterschied zwischen ihr und den anderen Frauen zu zeichnen und diesen Palm Royal Club, wie der dann eben heißt, wo sie da ja rein will, der wird dann auch gezeigt als so ein, ja, das ist halt wirklich für so eitle Damen, die da halt am Pool rumstolzieren und sich gegenseitig erzählen, wie viel Kohle sie haben oder ihr Mann, wie viel Kohle ihr Mann hat.
Klettert sie da nicht über die Mauer, um da reinzukommen?
Genau, richtig. Und dann wird sie auch erstmal rausgeschmissen und dann stehen natürlich da so ein paar Damen daneben, die erstmal die Nase rümpfen und was ist sie denn für eine, die Proletarierin, ihre Armut kotzt uns an. Dann wird sie da erstmal vor die Tür gesetzt und kommt aber wieder, sie gibt nicht auf. Da spielt unter anderem noch, kann man erwähnen, Allison Janney mit. Die ist, ja, die Königin da. Die reichste unter den Reichen, die da von allen angehimmelt wird. Evelyn heißt die Rolle. Hast du da schon reingeguckt?
Nee, war auch eine Serie, wo ich gedacht habe, da kannst du nochmal reinschauen, hab dann aber die Rote Königin zu Ende geschaut. Ich habe, als ich die Prämisse gelesen habe, so ein bisschen gedacht, hast du die damals gesehen, Red Oaks bei Prime Video?
Genau.
Hm. Ist das auch so in die Richtung? Das war ja in den 80ern und da ging es dann ja aber eher so um eine Teenager-Geschichte, hier geht's dann schon um Erwachsene, ne? Aber es ist ja gleiches Umfeld so ein bisschen und auch die gleichen Klassenprobleme wahrscheinlich.
Genau, irgendwo gab es einen Vergleich, glaube ich, zu Vanity Fair, auch das ergibt irgendwo Sinn. Was daran halt wirklich klasse ist, ich habe nach der ersten Folge gedacht, das wird so ein, despektierlich mal formuliert, so Zickenkrieg am Pool. Weißt du? Krallen raus und dann gehen die aufeinander los. Aber das ist ein bisschen cleverer. Die versuchen gleichzeitig, sich so ein bisschen darüber zu mokieren, über diese albernen Traditionen und diese Wohlstandsverwahrlosung da von diesen Buden. Aber gleichzeitig untersuchen die Figuren auch so ein bisschen ikonografisch. Also es gibt gleich in der ersten Folge so eine Szene, wo die wirklich wie Götter an diesem Pool entlang laufen und dann dementsprechend auch gefilmt werden. Und da geht's auch so ein bisschen darum zu untersuchen, wo kommt denn unsere Faszination mit den Schönen und Reichen eigentlich her? Warum wollen wir denn so sein wie die? Ja, also ich habe, wie gesagt, noch nicht alles von gesehen. Ich habe auch nur bisher einen kleinen Einblick bekommen von Ricky Martin. Der spielt da ja auch mit. Aber ich habe jetzt nach 3 Folgen echt richtig Bock, das weiterzugucken. Ich fand, das hat eine tolle Energie. Das wirkt erstmal sehr gut besetzt. Ich habe da den Eindruck, diese Figuren sind nicht nur Quatschkameraden, sondern da gibt's auch was in denen noch zu entdecken. Und die Serie könnte da sogar noch ein bisschen tiefer in die eindringen, sozusagen. Und ich habe dann gedacht, hier gab's ja doch einige dann unter den Hörern, die auch sowas wie White Lotus oder so mochten. Vielleicht ist es was für euch, schaut euch das mal an. Und wenn das richtig geil ist, spreche spreche ich da vielleicht auch irgendwann nochmal ausführlicher drüber. Jetzt, wie gesagt, ist es nur ein kurzer Eindruck. Aber ich bin da happy mit. Ich finde die lustig und ich würde die auch dir empfehlen. Ich glaube, trotz deiner White Lotus-Abneigung, dass du hier auch Spaß mit haben würdest.
Ja, ich guck mal rein. Die Kritiken, die ich so gelesen hatte, waren so verhalten positiv. Aber es hatte mich thematisch schon interessiert. Also dem würde ich auf jeden Fall mal eine Chance geben. Du sagst, die Folgen kommen alle wöchentlich jetzt noch.
Genau, die ersten drei sind auf einen Haufen erschienen letzte Woche und jetzt kommen die im Wochenrhythmus, immer mittwochs.
Ah, okay. Ja, meine vier haben wir auch schon drüber gesprochen und das ist eine Serie, die bei dir weit, weit davon entfernt war, in deine Top 5 zu kommen, das weiß ich, weil du sie gar nicht gemocht hast. Zwei an einem Tag bei Netflix.
Ach so, dieses One Day hieß das im Englischen, ne?
Genau. Die Verfilmung von einem Roman von David Nichols, der schon mal 2011 mit Anne Hathaway verfilmt worden ist, mit ganz negativen Kritiken und jetzt überraschenderweise echt ein kleiner Hit bei Netflix geworden ist. Also die ist am 8. Februar mit allen Folgen gestartet und ist immer noch in den Top 10 bei Netflix aktuell. Hat jetzt, glaube ich, über 30 Millionen Views gehabt für eine Serie, die sicherlich nicht besonders viel gekostet hat, obwohl sie ja als historisch angelegte Serie, das Prinzip ist ja, es wird eine Liebesgeschichte erzählt und wir fangen die Entwicklung dieser Beziehung immer jedes Jahr am gleichen Tag ein. Und das heißt natürlich aber auch, dass sie die Serie fast 20 Jahre abdecken mussten, was natürlich die Ausstattung ein bisschen betrifft, aber das war jetzt, glaube ich, jetzt kein Ausstattungsepos oder so. Ja, mir hat das, ich habe das ja im Podcast schon gesagt, wirklich, wirklich gut gefallen. Also du hattest ja Probleme mit den beiden Hauptfiguren, weil du irgendwie an die nicht ganz andocken konntest. Mir ging das komplett anders. Ich bin da mit der Ambika Mode, die Emma spielt, und dem Leo Woodall, der den Dexter spielt, nach vielleicht einer halben Folge Anpassungsprobleme schnell reingekommen und habe mit denen mitgefiebert und habe den fatalen Fehler gemacht, irgendwie während des Guckens ein bisschen was über das Buch zu lesen und dann den Twist mitbekommen, der dann später kommt, was mir das so ein bisschen, naja, madig gemacht hat, würde ich nicht sagen, aber ich glaube, wenn ich es nicht vorher gewusst hätte, hätte es mich noch ganz anders getroffen, was da passiert. Aber ich fand das wirklich emotional. Ich habe damals den Vergleich ein bisschen mit Normal People gebracht. Das ist jetzt hier in keinem Aspekt auch nur annähernd mit Normal People zu vergleichen, aber es hat einen ähnlichen emotionalen Einschlag bei mir gehabt und auch das wieder, wie Comedies, ein Ding, romantische Tragikomödien, was in Serien auch nicht so häufig bedient wird und der Erfolg von dieser Serie zeigt schon, dass da durchaus Bedarf für ist. Und ich hoffe mal, dass zwei an einem Tag dazu führt, dass vielleicht mehr solche Stoffe gemacht werden. Und ich finde, davon kann es nicht genug geben. Netflix ist ja gerade auf dem Sparkurs und wenn man mit so einem geringen Budget dann doch so einen Erfolg landen kann, zeigt, dass das dann Bedarf für ist. Ja, und ich bin sowieso immer offen dafür für Serien, die in Schottland oder Irland oder so spielen und mich hat das einfach abgeholt.
Ich würde mich dir auch insofern anschließen, dass ich ja glaube, es gibt abseits von Romanen, die filmisch schon mal vergeigt wurden, auch noch in diesem Genre einiges, was in den Buchhandlungen liegt, das sich für eine Verfilmung anbieten würde oder wo man wirklich einen tollen Stoff draus machen kann. Und du hast jetzt noch dieses Tragi angefügt, aber romantische Komödien mal so als Genre haben ja dann doch immer mal wieder eine etwas schwerere Zeit. Ich habe das Gefühl, das ist so ein Genre, das selten ernst genommen wird, wenn du weißt, was ich meine. Aber da gibt es tolle Geschichten zu erzählen. Von daher ist jeder Erfolg, der da gelingt beim Publikum, auch irgendwie wertvoll.
Und ich fand es irgendwie ganz schön und auch irgendwie ein bisschen mutig, dass Netflix nach dem Flop von diesem Film gesagt hat, wir geben dem Ganzen nochmal eine Chance, wir glauben an den Stoff. Und man muss definitiv sagen, dieser Stoff, wie gesagt, wir verfolgen eine Liebesbeziehung immer am gleichen Tag, ein Jahr später, eignet sich einfach viel, viel besser als Serie. Und da muss man sagen, wenn nicht einfach willkürlich alles verfilmt wird, sondern man sich wirklich Gedanken darüber macht, was ist die beste Möglichkeit, um sowas zu verfilmen? Ist es besser, das als Film zu machen? Ist es besser, das als Serie zu machen? Ich glaube, 2011 hat noch keiner dran gedacht, das war noch vor dem großen Serienzeitalter, dass das als Serie funktionieren könnte, beziehungsweise, dass man irgendwen dafür gewinnen könnte, da mitzumachen und das anzuschauen. Aber heute ist wirklich diese, ja, mittlerweile wieder die Gleichberechtigung zwischen Film und Serie hergestellt, dass man da wirklich sagen kann, wir machen nicht einfach das, wovon wir uns den meisten Profit versprechen, sondern wir machen das, was für diesen Stoff am besten geeignet ist. Und das ist hier bei Zwei an einem Tag definitiv die Serienform. Und sie waren dann auch noch so clever, muss ich auch loben, dass sie gesagt haben, wir haben zwar dieses Prinzip und dieses Prinzip, da das von 1988 bis 2004 geht, also 16 Jahre. Am Ende ziehen sie mehrere Jahre zusammen, aber dass sie gesagt haben, okay, das ist ein Stoff, jede Folge eins dieser Jahre, das heißt mindestens 14 in diesem Fall, hätten auch 16 Folgen werden können, ist das Ganze. Aber wir machen da keine Einstünder draus, sondern wir machen dann das, was sich für dieses Jahr eignet. Also eine Folge ist, glaube ich, 19 Minuten lang. Die Längste ist 38 lang. Ich fand, das haben sie sehr, sehr gut gemacht. Und ich habe das vielen empfohlen und viele waren auch sehr angetan davon. Einige haben, nachdem sie gehört haben, was passiert, die letzten zwei Folgen nicht mehr angeschaut. Aber das ist definitiv ein kleiner Hit. Also wer es noch nicht gesehen hat und wer auf solche Stoffe steht, sollte dem unbedingt mal eine Chance geben. Deine drei, Michael.
Ja, meine drei haben wir genauso kontrovers im Podcast diskutiert wie deine Nummer vier. Nämlich Constellation bei Apple TV Plus.
Das Signal von Apple.
Ja, genau. Die Story war ja wirklich verblüffend ähnlich. Also ihr könnt euch die Folge natürlich nochmal anhören, wenn ihr hören wollt, was ich da ausführlich zugesagt habt.
Oder wenn ihr hören wollt, warum Michael überhaupt nicht recht hat.
Nö, weiß ich nicht. Ich glaube, das werdet ihr in der Folge nicht finden. Das war endlich mal wieder eine Mindfuck-Serie, bei der ich voll an Bord gewesen bin, wo ich tatsächlich Spaß hatte, da irgendwie mich reinzustürzen. Das fängt ja an als so eine Art Gravity als Serie und wechselt dann nach zwei Folgen zu einem sehr mysteriösen Figurendrama, wo es so darum geht, was ist mit dieser Frau los? Warum ist ihr Umfeld so komisch? Wir haben da im Podcast ziemlich viel drüber geredet, wie ist dieser Plot aufgebaut, was sind da so die Fragen, die sich dann so umgeben. Da gibt es dann ja zum Beispiel so eine Jonathan Banks-Rolle, die sehr mysteriös angelegt ist. Aber was mir an der so toll gefallen hat, ist, die hat mich in eine ganz ungewöhnliche Atmosphäre versetzt. Also ich habe da ganz lange Zeit gemerkt, dass ich innerlich richtig unruhig wurde, das zu gucken.
Ja, das kann ich nachvollziehen.
Ja, du, weil du ungeduldig bist. Aber in meinem Fall lag das daran, dass dieses Erlebnis, das die hat. Du bist nach langer Zeit wieder in der Heimat und irgendwie ist nicht so, wie du es gewohnt bist und alles ist ein bisschen aus den Fugen geraten. Du kannst es aber nicht richtig erfassen.
Wir müssen mal vielleicht mal kurz nochmal zusammenfassen. Also es geht darum, Noomi Rapace spielt eine Astronautin,
ja,
die auf der ISS stationiert ist. Dann passiert auf der ISS ein Zwischenfall. Sie müssen die ISS evakuieren. Sie bleibt erstmal alleine zurück, weil es Probleme gibt, kommt dann aber zurück auf die Erde, stellt dann aber fest, dass irgendwie nicht mehr alles so ist, wie sie es in Erinnerung hat und irgendwelche Sachen sind mysteriös. Also zwei Sachen, die sie schnell feststellt. Ihr Auto hat eine andere Farbe.
Ja, genau.
Und ihre Tochter, sie ist ja Schwedin und ihr Ehemann ist, glaube ich, Engländer, kann auf einmal kein Schwedisch mehr.
Genau.
Da wird sie natürlich ein bisschen misstrauisch und so entsteht dann auch das Mysterium für uns als Publikum. Was ist da passiert?
Genau. Und wie gesagt, das ist natürlich eine Mystery-Serie. Das heißt, da gibt es dann auch Antworten drauf und so weiter. Aber diese Erlebniswelt, in der die drin steckt. Also irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwie ist meine Welt nicht so, wie sie sein sollte. Das hat sich großartig auf mich übertragen. Sie ist ja am Anfang nicht verängstigt, sondern sie fühlt sich einfach ein bisschen unwohl in Situationen, in denen sie sich eigentlich wohlfühlen müsste. Und genau das habe ich miterlebt mit der. Und ich finde, Noomi Rapace spielt das phänomenal. Die Serie, die ist sicherlich nicht perfekt, die hat auch in der Mitte mal einen Durchhänger, aber gerade zum Ende hin, die letzte Folge ist jetzt Mittwoch bei Apple gekommen. Gerade zum Ende hat die nochmal so ein paar richtig tolle Wendungen, wo sie die ganze Geschichte nochmal auf eine interessante Art drehen. Ja, also ich weiß nicht, ich scheine da irgendwie immer ein bisschen anders gepolt zu sein. Ich mochte ja auch hier von uns aus der Runde 1899 damals so gerne und ansonsten ihr ja eher nicht so. Irgendwie kriegen mich so Mystery-Stoffe, wenn sie es schaffen, mich in eine bestimmte Stimmung zu versetzen. Das ist hier ganz toll gelungen. Schauspielerisch fand ich es schön, die sieht teilweise toll aus. Also einige Folgen hat Michelle McLaren inszeniert, die ich für eine geniale Regisseurin halte. Ich kann nur sagen, wer Sci-Fi-Stoffe mag, die auch mal ungewöhnlich abbiegen dürfen und wer, so wie ich, Noomi Rapace großartig findet, sollte das unbedingt gucken.
Es wäre übrigens lustig gewesen, wenn du am Cold Open das Signal gesagt hättest und ich hätte Constellation gesagt und wir genau das gleiche gehabt. Ja, wie gesagt, mich hat sie einfach nicht abgeholt. Könntet ihr ja dann in der Folge nochmal nachholen. Deswegen macht es auch keinen Sinn, wenn ich jetzt hier drauf einschlage. Mich hat sie einfach nicht erwischt. Ich merke gerade, dass meine Top 5 sehr, sehr leichtfüßig dieses Quartal ist, weil ich hatte jetzt eben eine Comedy und eine Romantik-Tragikomödie und jetzt habe ich eine Abenteuerkomödie, nämlich The Artful Dodger bei Disney+. Hatten wir auch einen Podcast drüber gemacht. 8 Folgen, sind gelaufen mit Thomas Brody Sangster als der titelgebende Artful Dodger, eine Figur aus Oliver Twist. Also im Grunde ist diese Serie eine unautorisierte Fortsetzung von Charles Dickens.
Ja, ich glaube, ich hatte gesagt, die seltsamste IP-Verwurstung ever, weil irgend so eine Nebenfigur da eine Serie machen, ist schon irre.
Sie sind daran gegangen, dass irgendwann in Oliver Twist gesagt wird, dass der war ja dann in London so ein Taschendieb.
Langfinger, genau. Ja.
Dass er dann irgendwann verhaftet worden ist. Und sie haben nicht genau gesagt, wohin, sondern sie haben irgendwie nur gesagt, er wurde verschifft, was aber zu der Zeit automatisch hieß, dass er nach Australien geschickt worden ist.
In die Strafkolonie.
Genau, der Briten. Und da begegnen wir ihm jetzt, wie viele Jahre sind es ungefähr später? 15 Jahre oder so?
Ja, schon deutlich.
20 Jahre. Also im Australien der 1850er. Und da ist der Jack Dawkins, so wie er sich jetzt nennt, ja, mittlerweile ein sehr gefragter Chirurg geworden und operiert da im Krankenhaus, bis dann eines Tages mit einem anderen Gefangenentransport jemand aus seiner Vergangenheit auftaucht, nämlich Fagin, der Typ, der damals ja der Chef dieser jugendlichen Diebesbande gewesen ist, wird hier grandios gespielt von David Thewlis und den Dawkins dann wieder für einen seiner kriminellen Schachzüge einplanen will. Der wiederum hat sich da aber gut eingelebt, bändelt so langsam mit der Tochter von dem Gouverneur, ist es glaube ich, an, verliebt sich in die, die wiederum selber eine ziemliche Expertin auf medizinischem Gebiet ist, aber weil sie eine Frau ist, keine Chancen bekommt und ihn jetzt ein bisschen auf die Schliche kommt und das, was sie rausfindet, ausnutzt, damit sie dann tatsächlich endlich ihren Traum leben kann und als Ärztin da fungieren kann. Und das sind 8 wirklich unglaublich leichtfüßige Episoden, die einen ziemlichen Esprit haben, fand ich, die einen guten Soundtrack hatten, der das Ganze so vorangetrieben hat, die mit Thomas Brody Sangster einen wahnsinnig guten Hauptdarsteller haben. Muss man echt sagen, der Typ war ja der Sohn von Liam Neeson in Tatsächlich Liebe. Ich glaube, das Label wird er nie los, aber er war auch in Das Damengambit zum Beispiel einer der Schachgroßmeister, der Beth Harmon da, ja, unter die Fittiche genommen hat, beziehungsweise ihr beigestanden hat.
Bei Game of Thrones war er.
Game of Thrones war er dabei. Der Typ ist super. Und eigentlich sollte der viel, viel mehr machen. Der hat so ein bisschen das Problem wie Michael J. Fox, dass er immer so jugendlich aussieht, dass man ihm keine so richtig ernsten Rollen gibt. Aber ich glaube, der hat richtig was auf dem Kasten. Und ich habe echt die Hoffnung, dass es mit dieser Serie weitergeht. Ist, glaube ich, offiziell noch nicht verlängert worden, was ein bisschen mir Sorge macht. Aber der hätte das schon verdient, irgendwie da seinen Durchbruch zu feiern. Also das war wirklich eine echt mitreißende Serie.
Ja, die war wirklich unterhaltsam und ich hätte die auch mit reingenommen, aber jetzt hatte ich mich halt entschieden, dann die X-Men zu erwähnen. Ansonsten wäre der mein Platz 6 gewesen. Du hattest das damals ja mit Flucht der Karibik verglichen, so ein bisschen vom Abenteuerscham.
Ja, von der Art und Weise, weil er ja dann, wie gesagt, die Tochter vom Gouverneur, sowas alles, das hatte so ein paar Elemente davon, fand ich.
Ich finde, das steht so für so eine Form von leichtfüßiger Unterhaltung, die im Kino ja auch immer weniger wird, so in unter Blockbustern. Irgendwo hatte jemand geschrieben, this is simple, good old fun. Und das repräsentiert das für mich sehr gut. Wie du sagst, toll besetzt, schön ausgestattet und dürfte gerne auch noch weitergehen. Auch wenn ich den Oliver Twist-Bezug immer noch super weird finde. Ich glaube, das hätten sie auch einfach ohne den Twist-Bezug machen können.
Und ich kann es nochmal erwähnen, habe ich im Podcast ja schon gemacht. Es hat Anleihen von The Nick, was die Blutigkeit der Operationsszenen angeht. Also das ist schon ziemlich heftig, aber es ist hier dann doch irgendwie auch ein bisschen, na, es ist nicht ganz undramatisch, aber es ist schon oft recht lustig, weil der Typ, der Oberarzt von diesem Krankenhaus ist ja ein schlimmer Alkoholiker und den müssen sie immer davon abhalten, seine OPs zu machen, weil er immer noch glaubt, mit 3 Promille kann er noch jede komplizierte OP machen. Und ja, das ist super. Vielleicht ist das sogar eine Serie, die ich mir nochmal anschaue und am Ende des Jahres vielleicht doch noch sagen, oh, das hat mir so viel Freude gebracht, die nehme ich vielleicht doch in die Top 10 rein. Mal gucken. Also ich kann sie wirklich nur allen ans Herz legen, die so ein bisschen, ja, es ist nicht mit Fechten, aber so ein bisschen 3 Musketiere-Mentalität, der Richard-Lester-Film von damals oder die Richard-Lester-Filme von damals. So in die Art und Weise.
Ja, auch das, ne? Altmodisches Abenteuer.
Ja, genau.
Ist schön, sowas gibt's zu selten.
Und das war ja Fluch der Karibik auch. Eigentlich war das klar. Ja, altmodisches Abenteuerkino.
Total, ja. Total.
Deine 2 schon, Michael.
Ja.
Bin ich echt gespannt, weil ich habe keine Ahnung, was kommt.
Ich glaube, du hast es auch nicht gesehen. Ich biege ab zu Amazon Prime Video. Da ist nämlich dieses Quartal eine Serie gestartet, die vor 5 Jahren bei YouTube als Webseries gepitcht wurde. Die heißt Haspin Hotel.
Haspin mit H-A-Z-B-I-N, richtig?
Ja, genau. Aber ausgesprochen Haspin aus offensichtlichen Gründen. Das ist eine Animations-Musical-Comedy-Serie für ein erwachsenes Publikum. Erfunden von Vivian Medrano, die eine bekannte YouTuberin in den USA ist und das Ding als Webseries gepitcht hat damals. Und die hatte, glaube ich, vorher schon so Webformate gemacht auf ihrem Kanal. Und ich meine 2018 oder 19 gab es dann damals eine Pilotfolge von diesem Haspin Hotel. Ist sehr, sehr gut geklickt worden, also war ein großer Erfolg auf YouTube. Ist dann bei einigen Fernsehsendern hin und her gegangen, aber es wollte niemand so richtig anfassen, weil es einen sehr schwarzen Humor hat. Also für eine Trickserie halt wirklich sehr edgy ist. So Rick und Morty-haft, weißt du? Sie ist dann da aber dran geblieben. Sie hat dann zu dieser Pilotfolge, aus der nichts wurde, ein Spin-off gemacht, das dann tatsächlich als Webseries lief. Hellover Hotel hieß die, meine ich. Habe ich nicht gesehen, aber war dann auf YouTube auch ein Hit. Und jetzt haben die Amazon Studios und A24 sich dem Ding mal angenommen. Ich habe da reingeschaut, es überraschenderweise dann plötzlich an einem Tag durchgebinged und war richtig happy damit. Worum geht's? Es geht um die Prinzessin der Hölle, die heißt Charlie Morningstar, ist tatsächlich die Hölle, wie ihr euch das vorstellt, so ein Feuerreich, ist da halt sozusagen die Tochter vom Satan selber und träumt seit Jahren davon, ein Hotel zu eröffnen in der Hölle, dieses Haspin Hotel, in dem Dämonen und andere Entitäten sozusagen zur Rehabilitierung einchecken können, um wieder auf den richtigen Weg zu finden. Man kann das so ein bisschen vergleichen mit sowas wie Good Place, dass die so ein bisschen anderes Konzept verfolgen darin, wie Hölle und Himmel funktionieren, also wie die Aufteilung funktioniert und wer wohin kommt. Sie will dann dieses Hotel eröffnen und hat dann da verschiedene Gäste, die sich bei ihr einquartieren, unter anderem ihre Freundin, Veggie heißt die, dann ein ehemaliger Pornodarsteller namens Angel Dust, der sich da breit macht und der Radiodämon Alistair, das ist so ein bisschen der Jack Sparrow da in der Hölle, so die exaltierte Exzentrikerfigur. Das ist eine Animationsserie, die richtig, richtig unterhaltsam ist, vor allem, weil ich habe eben das Wort Musical benutzt und das meine ich hier auch so. Diese Serie ist im englischen Originalton vollgepackt mit Broadway-Stars, die da mitsprechen. In einer der Hauptrollen als diese Veggie hast du Stephanie Beatrice aus Brooklyn Nine-Nine, die ja auch in verschiedenen Musicals mitgespielt hat, die zum Beispiel bei Encanto die Hauptrolle gesprochen hat, die bei In the Heights mitgespielt hat. Du hast in Gastrollen so Leute wie Sarah Stiles, die eine große Broadway-Person ist, Darren Criss, der am Broadway große Rollen hatte, den man hier aus Glee kennt. Keith David spricht damit als Alistair ein Amir Talai, der das wohl schon in dieser YouTube-Folge gesprochen hat. Ja, und die ist wirklich witzig. Also diese Rock'n'Roll-Musical-Nummern sind wahnsinnig gut. Die haben auch immer 2 oder 3 pro Folge parat. Das sind relativ kurze Folgen. Also die gehen so 20, 25 Minuten Sitcom-Länge. Und immer 2, 3 Musical-Nummern. Die Dialoge sind richtig böse. Also wenn man sich ein bisschen mit den unterschiedlichen Auffassungen der Hölle in den Weltreligionen auskennt, findet man hier viele böse Anspielungen. Und diese Charaktere sind sehr queer. Also ich habe, glaube ich, seit Our Flag Means Death keine Serie mehr gesehen, die so queer ist, die sich das so auf die Fahnen schreibt. Alle Sexualitäten sind hier drin, alle möglichen Spielarten werden bedient. Und da die eh schon in der Hölle sind, ist es dann quasi auch wurscht. Die können alle machen, was sie wollen sozusagen. Die sind untereinander sehr tolerant. Ja, ich hatte da einen Riesenspaß mit. Ich habe mich da sehr gut unterhalten von gefühlt. Ich habe einige Songs in meine Playlist auf dem Handy gepackt und war da richtig überrascht von, dass die visuell so einfallsreich ist und dass die in dieser kurzen Zeit so viele kreative Gags und Nummern unterbringt.
Ja, habe ich noch nichts von gesehen. Ich habe mal den Titel nur gehört, aber wusste auch gar nicht, worüber es da geht. Aber das ist also wieder so eine typische Michael-Serie, ne? Irgendwie so eine obskure Animationsserie, die du da rausgekramt hast.
Wie gesagt, dieser Pilot war auf YouTube, zumindest in den Staaten, ein Riesenhit. Also kann ich mir vorstellen, dass das in den USA auch ganz gut ankam. Hier in Deutschland kennt das wahrscheinlich niemand. Aber wenn ihr euch das mal angucken wollt, oder gerade wenn ihr eine Ader für Musicals habt und ein paar dieser Namen kennt, die ich eben aufgezählt habe, schaut euch das dringend im Originalton an. Das ist irre, wer da alles aufläuft. Das ist wirklich das Who is Who so ein bisschen der Broadway-Szene aktuell. Sehr beeindruckend für so ein kleines Projekt.
Ja, meine Nummer 2, Michael, ist eine Serie, wo ich nicht weiß, ob du da schon reingeschaut hast, weil es war eigentlich eine Serie, wo ich gedacht hätte, die nehmen wir noch als Bonus so dazu. Wir haben ja bei den letzten Quartals immer so Serien mit aufgenommen, die gerade frisch gestartet sind, die es dann bei uns nicht in die Top 5 geschafft haben, die wir dann separat besprochen haben. Aber dann habe ich die hier geschaut und habe gedacht, die kommt in meine Top 5 rein. Und das ist heute gestartet bei Disney Plus. Und es ist Renegade Nell. Hast du schon reingeschaut?
Nee, noch nicht geschafft.
Sind wir wieder beim Genre-Abenteuer. Die dritte Serie, die da reinpasst. Das war das, was ich vorhin meinte bei Dick Turpin, dass die Serie in eine ähnliche Richtung geht. Das war auch eine Serie, die hatte ich, glaube ich, am Anfang des Jahres in meiner Vorschau, weil ich ja bei den beteiligten Namen gedacht habe, das könnte was werden. Also
Sally Wainwright, ne?
Exakt, Sally Wainwright ist die Showrunnerin, hatte ja diesen hochgelobten Krimi Happy Valley gemacht und zuletzt Gentleman Jack über eine Kohleminenbesitzerin, die sich in einer Männerwelt durchsetzen musste, gespielt von Suran Jones, die du ja auch sehr geliebt hast.
Ja.
Und hier geht es tatsächlich auch um eine Wegelagerin im England des 18. Jahrhunderts, gespielt von Lisa Harland, das ist eine der Derry Girls. Und diese Nell Jackson, die sie spielt, ist eine Frau, die von ihrem Vater, einem lokalen Kneipenbesitzer, verheiratet worden ist. Ich glaube, mit einem Oberst oder mit einem Offizier und hat dann auch im Krieg in Europa gekämpft, war in die zweite Schlacht von Höchstädt involviert gewesen, kommt dann wieder zurück, ihr Mann ist gestorben, die Familie ist total überrascht, weil sie dachten, sie sei auch tot, hatten sie schon irgendwie provisorisch beerdigt und Papa und die Schwestern sind natürlich ganz happy. Dann kommt ein Adliger, der den Vater sehr schlecht behandelt, sie fordert ihn daraufhin raus, düpiert ihn, macht ihn lächerlich, was am Ende dazu führt, dass der Typ sich rächt und den Vater umbringt. Und dieser Adlige hat wiederum schlechten Einfluss von dem Earl of Poynton, wird gespielt von Adrian Lester, der ihn so mit Hilfe von magischen Fähigkeiten manipuliert, dahingehend, dass er seinen Vater umbringt. Aber weil die Nell in dem gleichen Raum dabei ist, weil sie den Typen zur Rede stellen wollte, weil er halt ihren Vater umgebracht hat, wird sie des Mordes bezichtigt und muss dann als Wegelagerin Karriere machen, also muss dann abhauen, flieht mit ihren Schwestern und ja, versucht dann zum einen durchzukommen, zum anderen ihre Schwestern zu retten und zum dritten halt ihren Ruf wiederherzustellen. Und ich habe eben schon gesagt, Magie spielt eine große Rolle. Das ist auch in der Person von der Renegade Nell drin, weil die hat aus Gründen, die nicht genau erklärt werden in der gesamten Staffel, ich habe alle Folgen schon gesehen, einen spirituellen Begleiter, Billy Blind heißt der, wird gespielt von Nick Mohammed, das ist der Kidman aus Ted Lasso. Der kann dann in Momenten, wo sie bedroht ist, sich in so eine, sieht's aus wie so ein Glühwürmchen verwandeln, in sie schlüpfen und sie bekommt dann übermenschliche Kräfte, kann also Kugeln mit den Händen stoppen, kann alle Leute K.O. schlagen und so.
Das klingt absolut bekloppt.
Und ich muss sagen, ohne Witz, das hat mit die besten Action-Szenen, die ich dieses Jahr gesehen habe. Richtig, richtig klasse. Die Lisa Harland spielt das fantastisch, die ist total sympathisch in dieser Rolle. Die Schwestern sind toll. Die Serie hat auch wieder ihre Schwächen, also so ein bisschen dieser ganze Magie-Mumbo-Jumbo, der dabei ist, funktioniert vielleicht nicht immer, aber das ist auch eine Serie, die unfassbar viel Spaß macht und kann ich allen nur ans Herz legen. Und ich muss sagen, Sally Wainwright kann einfach Serien schreiben. Also die hat ja wirklich richtig, richtig gute Dialoge, die hat richtig gute Figuren erschaffen da. Und das ist Dick Turpin ein bisschen ernster, mit deutlich mehr Budget, also super ausgestattet, tolle Ideen. Ich glaube, 8 Folgen sind es. Die Folgen sind hier dann auch so 50, 55 Minuten, glaube ich, waren es lang. Also wenn ihr nichts Besseres zu tun habt heute, guckt da auf jeden Fall mal rein. Das macht wirklich Freude.
Werde ich mal machen. Ich finde ja, Sally Wainwright kann großartig Dialoge schreiben. Vielleicht, wenn ich es schaffe, erzähle ich nächste Woche mal kurz, wie ich das finde. Du hast mich da jetzt echt heiß drauf gemacht. Vielleicht wäre das bei mir drin gelandet, wenn ich es noch gesehen hätte. Ich update nächste Woche.
Ja, ganz lustig ist, Julie Richardson ist dabei. Die war ja auch schon bei Dick Turpin dabei in der Nebenrolle. Hier spielt sie so eine Zeitungsmagnatin, die, ja, ich sag mal, negative Publicity für Nell Jackson schreibt. Ganz toll. Also Julie Richardson hat man schon länger nicht mehr gesehen, habe ich so das Gefühl gehabt. Und jetzt massieren sich ihre Auftritte wieder ein bisschen. Ist, glaube ich, schon die dritte Serie, die ich sie in kürzester Zeit gesehen habe. Schön. Eine dicke Empfehlung von mir, sollte man sich auf jeden Fall anschauen.
Klingt cool.
Dann, Michael, bleibt uns nur noch zu sagen, was unsere gemeinsame Nummer 1 ist, würde ich mal tippen. Es sei denn, du überrascht mich und hast die letzten 2 Folgen von Shogun gesehen und gesagt, ne, kommt nicht mehr in meine Top 5.
Nee, die letzten 2 Folgen von Shogun habe ich gesehen, aber die sind wahnsinnig toll.
Ja.
Den Home Run haben sie verwandelt. Keine Ahnung, ob das die Sportmetapher Sinn ergibt. Ich kenne mich nicht aus.
Du hast gerade Baseball benutzt.
Ich habe Baseball benutzt. Okay, sehr gut.
Aber einen Home Run kann man nicht verwandeln.
Einen Home Run kann man nicht verwandeln. Ah, verdammt. Na gut, zum Glück machen wir keinen Sportpodcast. Super. Das ist
ich denke jetzt schon, eine der richtig großen Serien dieses Jahr. Diese Serie war wirklich für mich ein richtiges Ereignis, die zu gucken.
Von der ersten Folge an, von diesen ersten paar richtig großen Bildern, die man da zu sehen bekommt, habe ich gedacht, das wird was Tolles, das wird was Besonderes und das ja ohne das Original zu kennen. Und jetzt, nachdem man das ganze Bild kennt und ich den Roman dann ja auch noch hastig nachgeholt habe, muss ich wirklich sagen, dass das rundum so fantastisch adaptiert und geschrieben ist, das muss man wirklich als Glücksgriff betrachten.
Hast du mittlerweile die Chamberlain-Serie nachgeholt? Wolltest du doch auch.
Ja, die erste Folge habe ich gesehen. Fand ich auch super interessant. Ist natürlich nochmal ein anderer Schnack, klar, ne? Aber auch die werde ich jetzt noch zu Ende angucken, weil ich bin absolut hooked. Ich finde diese Welt faszinierend. Ich finde die Figurenzeichnung hier sensationell. Es ist toll, dass hier fantastische Darsteller wie Hiroyuki Sanada mal richtig loslegen können und mal zeigen dürfen, was da eigentlich in denen steckt. Und wie sie das am Ende zusammenfassen, wie sie in der letzten Folge da ein Ende schreiben. Ey, super. Von mir wirst du nur Lob hören.
Das Interessante an dieser Serie ist ja, dass sie sehr viel anteasert. Also große Momente, große epische Schlachten anteasert, das aber nie richtig umsetzt. Und was man normalerweise in der Serie zum Vorwurf machen könnte, als wir den Podcast gemacht haben, hatten wir 8 Folgen gesehen. Also die letzten 2 Folgen fehlten uns noch. Und wir haben ja gesagt, da kommt bestimmt jetzt noch die große Schlacht oder sowas. Der verweigert sich die Serie aber auch wieder. Und da könnte man leicht sagen, hat das ein bisschen Etikettenschwindel oder haben sie wohl Geld gespart oder so. Aber nee, das ist super, dass sie solche Sachen nicht machen, weil das Ding ist vollkommen auf Charakterdrama fokussiert. Das hat ein paar Momente, die richtig, richtig gut sind. Also diese ganzen Seppukos und andere Action-Momente, die sind fantastisch. Aber wir haben damals gesagt, es ist Game of Thrones so ein bisschen, aber das hat sie eben nicht. Also die Schlacht der Bastarde hat sie halt nicht.
Ja gut, die hatte Game of Thrones ja auch erst in Staffel 6.
Ja.
Also die erste Staffel Game of Thrones hat, meine ich, damals die große Schlacht am Ende der Staffel auch nicht gezeigt, sondern Peter Dinklage hat was aufs Maul bekommen und hat die dann verpennt oder so. Da waren das aber, glaube ich, Budgetentscheidungen, meine ich zumindest. Hier hatte ich den Eindruck, das ist eine Geschichte unter anderem über die Auswirkungen von Gewalt, auch über den kulturellen Umgang mit Gewalt und ausgeübter Gewalt. Und es ist total interessant, dass die Serie sich sehr konsequent dem verweigert, bestimmte Eskalationen zu zeigen. Sie zeigt meistens nur das Ergebnis von Gewalt. Und das ist künstlerisch eine total interessante Entscheidung, weil es aus einer Serie, die man leicht als Epos beschreiben kann, eigentlich ein introspektives Drama macht. Da geht es ganz viel um das Innenleben dieser Charaktere. Und ich finde, das ist auch nicht direkt eine Machtgeschichte, was Game of Thrones zum Beispiel mehr war, da ging es ja um Machtspiel in der Politik. Das ist ganz viel so eine, was sind die Wirkungsgefüge unter den Figuren? Also wenn Person A sich auf eine Art verhält, dann müssen die anderen Personen darauf reagieren. Und Person A muss wieder zurückreagieren und so. Und diese sich verändernden Dynamiken, gewürzt dadurch, dass da ein Außenseiter drin kommt, der diese Kultur erst kennenlernt, der erst nach und nach versteht, wie die Leute ticken und je mehr er dann auch die Sprache lernt und die Gepflogenheiten lernt, sich immer mehr in die reindenken kann, das hat eine ganz spannende explosive Dynamik und dass es dann nie wirklich explodiert, sondern quasi nur offscreen passiert, macht das Ganze eigentlich nur noch geheimnisvoller und noch wirkungsvoller. Das ist klasse.
Die für mich beste Szene der Serie, vielleicht sage ich es auch nur, weil sie jetzt wirklich gerade so eine der letzten waren. Und ich versuche es mal ein bisschen spoilerfrei zu sagen, damit du weißt, worüber ich rede, aber niemand anderem irgendwie die Serie verdorben wird. Es gibt in der letzten Folge eine Szene, wo Blackthorn draußen vor seinem Haus sitzt und dann blickt er nur einmal nach rechts rüber.
Ja.
Das ist so irre. Ein geiler Moment, wie man mit so einem kleinen Ding mehr sagen kann als mit 1000 Worten. Das hat mich so bewegt, das fand ich so toll.
Genau, auch da wieder. Das ist eine Serie, die große Bilder hat, aber die über kleine Gesten funktioniert in diesen großen Bildern. Auch das total ungewöhnlich. Das ist keine Serie, die dich mit Spektakel zukleistert, sondern das Spektakel ist der Background für das, was da im ganz Kleinen passiert. Ich gerate da total ins Schwärmen, weil ich finde, dass Serien, die so ein Stil-Selbstbewusstsein haben, sowas auf so eine lange Art durchzuziehen, wirklich selten sind. Alleine das Untertitelgelese, das hier notwendig ist, ne?
Ja, aber da haben wir im Podcast darüber geredet, dass die Untertitel so besonders sind, dass sie mehr in die Mitte gerückt sind, damit die Leute nicht runtergucken müssen. Das haben sie wohl, glaube ich, nur in den USA direkt. Ich glaube, bei Disney Plus ist es nämlich gar nicht so. Das hat Holger irgendwann erwähnt gehabt.
Ah, okay. Ja, das kann sein. Aber weißt du, alleine schon diese Entscheidung, wir muten dem Publikum hier zu, dass es 80% der Zeit Untertitel liest? Hut ab. Die haben Mumm, die können eine Geschichte erzählen, die machen das konsequent, die biegen nicht ab und dann, wie gesagt, bringst du es am Ende nach Hause. Bislang ist das die einzige Serie dieses Jahr, über die ich sagen würde, die muss man gesehen haben.
Ja, da würde ich zustimmen, absolut. Das einzige Negative, was ich über die Serie sagen kann, ist, leider haben sie gesagt, sie haben keine Pläne für eine zweite Staffel oder eine Fortsetzung und da muss man sagen, vielleicht hätten sie sich doch nicht dieser großen Momente verweigern sollen und das dann nutzen sollen, um das Ganze, diese Geschichte des Romans in zwei Staffeln oder so aufzuteilen, dann hätte man mehr davon gehabt. Das ist so eine Serie, wo ich denke, oh, da möchte ich echt noch viel, viel mehr von sehen. Allein von dieser Welt. Holger hatte ja damals gesagt, man kann ja theoretisch
andere Romane nehmen oder sowas.
Andere Romane oder irgendwas, was diese Zeit fortführt, nehmen. Das würde ich echt gern sehen. Aber jetzt muss ich sagen, ich bin echt froh, dass das Ganze da ist. Ich habe ja schon vor 3 Jahren oder 4 Jahren gesagt, dass ich mich darauf freue. Das Ding ist seit 10 Jahren oder so in Entwicklung gewesen.
Ja, ja.
Hier hat sich das Warten mal wirklich gelohnt. Normalerweise sind solche Sachen, die lange in der Entwicklungshölle schmoren, zum Scheitern verurteilt. Aber das hier, meine Herren, ist das gut. Und es gibt hier sensationelle darstellerische Leistungen in eigentlich jeder Figur. Der Hiroyuki Sanada, hast du schon erwähnt, ist der Hammer.
Ja, ja, absolut.
Die Anna Sawai spielt so gleichzeitig zerbrechlich und kraftvoll. Gerade so in der vorletzten Folge hat sie eine Folge, wo sie nochmal alles zeigen kann. Ganz fantastisch. Die ganzen Shogun-Anwärter sind alle klasse. Also der den Rivalen da spielt, den Ishido heißt er, glaube ich. Ja. Takehiro Hira, auch klasse. Da gibt es wirklich keinen einzigen, der irgendwie abfällt.
Das Ding ist auf eine Art poetisch, weil du da spürst, das ist zwar ein westlicher Blick auf diese Zeit und auf dieses Land und diese Kultur, aber das ist eine liebevolle Annäherung, das ist eine untersuchende Annäherung, das ist kein salopp gesagt, ach gucke mal, so sind sie da also gewesen, sondern das ist wirklich mit so ein bisschen Ehrfurcht ganz vorsichtig daran getastet und immer schauend, nicht nur was ist da so, sondern auch immer warum ist das so, wo kommen diese Figuren her, was treibt die an, und auf die Art hat die was Poetisches an sich. Ja, letztes Jahr, am Ende des ersten Quartals, hatte ich Last of Us auf der 1 und die ist am Ende des Jahres immer noch auf der 1 gewesen. Und Shogun hat durchaus Potenzial, das nachzumachen. Ich finde wirklich, die ist auf eine Art gut. Das glaube ich, werden wir in diesem Serienjahr nicht mehr so oft nochmal sehen. Auf diese konstante Qualität.
Ja, also ihr konntet ja bisher 6 Folgen sehen. Die 6. Folge ist jetzt am Dienstag oder Mittwoch erschienen. Jetzt können wir euch auch versichern, dass die Serie gut zu Ende geführt wird, weil wir jetzt alles gesehen haben. Es ist ein Traum von einer Serie.
Ja, und auch wenn du sagst, es ist schade, dass da nicht weitere Staffeln kommen, diese Macher dürfen sich gern den nächsten historischen Roman schnappen und sich darauf stürzen und loslegen. Manchmal ist es ja auch gut, wenn Sachen einfach gut enden. Das ist vielleicht hier auch ein Vorteil.
Ja, also wenn Rachel Kondo und Justin Marks uns hier zuhören, Holger hat es ja schon mal erwähnt, er würde gerne die Master and Commander Serie sehen.
Oh ja, bitte,
das
bitte.
Das wäre doch super, die beiden da.
Ja, ja, bitte, bitte, auf jeden Fall. Make it happen.
Ja, das sind unsere Top 5 gewesen. Lass uns die nochmal zusammenfassen, Michael, am Ende. Beginnt mit der lobenden Erwähnung.
Also, meine lobende Erwähnung, X-Men 97 bei Disney Plus, sollten Comic-Fans unbedingt reinschauen. Platz 5 ist The Brother's Son bei Netflix für Leute, die Kung Fu mögen. Platz 4 ist Palm Royale bei Apple TV Plus für Leute, denen White Lotus noch nicht lustig genug war. Platz 3 ist Constellation bei Apple TV Plus für Leute, die beim Signal dachten, kann man das auch gut machen. Platz 2 ist Hespin Hotel bei Amazon Prime Video. Wer Animation mag, probiert's mal. Und Platz 1 ist Shogun bei Disney Plus. Da führt nichts dran vorbei.
Meine lobende Erwähnung, die Rote Königin bei Amazon Prime Video. Das spanische Sherlock. Die frei erfundenen Abenteuer des Dick Turpin bei Apple TV Plus ist mein Platz 5. Wer auf Monty Python steht, wird hier sicherlich Gefallen dran finden. Platz 4, 2 an einem Tag bei Netflix. Wie gesagt, Normal People Klientel. Platz 3, The Artful Dodger bei Disney Plus. Platz 2, Renegade Nell bei Disney Plus. Wer Dick Turpin gesehen hat und sagt, Mensch, ich hätte noch gerne mehr davon, Und Renegade Nell erfüllt das. Und Platz 1, Shogun mit großem Abstand bei Disney Plus. Das ist die Serie, über die, glaube ich, jetzt auch alle reden. Ne? Auch hier wieder mal das Beispiel, wöchentliche Serien funktioniert einfach, weil
ein Hype ein anderer ist.
Ich habe immer noch das Gefühl, dass diese Serie immer noch den popkulturellen Dialog gerade im englischsprachigen Raum dominiert und sogar hier die in Deutschland die Werbekampagne überall.
Ja. Irre. Shogun ist eine Serie, bis jetzt mal von uns abgesehen, die es vorab gucken, die wir alle zusammen gucken. Und das macht am Ende was aus.
In der nächsten Woche gucken wir mal, Michael, ob wir schon die ersten Sachen für die besten Liste des zweiten Quartals dabei haben. Ja. Wir sprechen über Iwayu bei Disney Plus wieder. Das ist eine Animationsserie, die Walt Disney Animation mit einem afrikanischen Comicbuchverlag zusammen gemacht hat. Wir sprechen über Ripley mit Andrew Scott, die Neuverfilmung von Der talentierte Mr. Ripley. Und wir sprechen über John Sugar bei Apple TV Plus. Colin Farrell als moderner Humphrey Bogart. Eine Noir-Serie.
Und ich erzähle euch nächste Woche, ob ich Renegade Nell auch gut finde.
Genau, und Tim hat darum gebeten, dass wir Parasite bei Netflix besprechen. Die startet auch nächste Woche, aber ich glaube, da gibt es vorab nichts zu sehen.
Dann schieben wir das vielleicht
deswegen schieben wir das die Woche drauf, ja. Wo wir dann wahrscheinlich auch über Fallout sprechen werden.
Oh ja.
Bis dahin, habt ein schönes Wochenende. Bleibt gesund, macht's gut. Ciao, ciao.
Haut rein, ciao.